Hallo an alle da draußen. Das ist die Wahrheit irgendwo hier drin. Euer integrativer Psychiatrie-Podcast aus dem hohen Norden. Und zwar aus der Karl-Jaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Ich habe heute Malte Tepe vor dem Mikro, Leiter der Abteilung für Physiotherapie und Bewegungstherapie. Malte, schön, dass du da bist.
Hallo Leon, ich freue mich.
Magst du uns kurz drei Geschichten über dich erzählen? Das sind aber nur zwei Drittel der Wahrheit, denn eine davon ist erfunden.
Ja, ich bleibe bei mir ein bisschen im sportiven Bereich. Ich spiele seit eigentlich meinem fünften Lebensjahr Fußball. Ich komme aus einem kleinen Dorf am Rande des Ostfrieslands. Zweimal die Woche, ganz regelmäßig. Ich liebe dort die Gemeinschaft. Das ist so ein großer Teil, den ich schon immer mache. Dann auch wieder aus dem Sportbereich. Ich mache seit einigen Jahren, oder ich habe einige Jahre lang, so rum ist richtig, Karate gemacht. Habe dann eine ganze Zeit aufgehört, habe damals durch eine Verletzung aufhören müssen und mache das jetzt wieder seit 4 Monaten. Bin da ganz begeistert dabei und versuche mich in den Gürtel nach oben zu kämpfen. Meine dritte Geschichte, ich habe ganz, ganz früh als kleiner Junge schon damit angefangen, meine Eltern damit zu nerven, warum feile ich mir eigentlich die Fingernägel der rechten Hand, indem ich die Pfeile bewege und der linken Hand, indem ich die Pfeile festhalte und den Finger bewege. Und habe mich da schon sehr, sehr früh interessiert, warum, wieso funktioniert mein Körper eigentlich, wie er funktioniert. Und bin über diese Gedanken eigentlich zur Physiotherapie gekommen. Gut, gevatter Zufall spielte eine große Rolle, aber das ist eigentlich mein Angang zur Physiotherapie gewesen.
Ach, das ist ja spannend. Entweder bist du leidenschaftlicher Fußballer, dann lange hast du Karate gemacht und jetzt wieder angefangen. Welchen Gürtel hast du denn gerade?
Den orangenen. Gott sei Dank nur den orangenen.
Ah ja, den orangenen. Und Nummer 3, übers Nagelfallen zur Physiotherapie gekommen. Also das ist so spezifisch, dass es natürlich wahr sein könnte oder total gelogen. Ich würde dir alles glauben, es ist wirklich schwierig. Ich sag mal Karate, weil die anderen Geschichten so glaubwürdig sind.
Soll ich schon beantworten?
Ja, gerne.
Okay, tatsächlich, ich spiele schon lange keinen Fußball mehr.
Ah, okay.
Also Karate stimmte.
Ja.
Ganz ehrlich, ich bin bald 40, das hält mein Gerüst nicht mehr aus.
Und Karate geht aber?
Karate geht da wunderbar.
Okay, naja, sehr gut. Und der orangene Gürtel stimmt auch?
Der orangene Gürtel stimmt auch, ja. Ich war schon etwas höher und habe jetzt Gott sei Dank, sage ich ganz bewusst, nur den Orangenen wieder anerkannt bekommen. Ich habe eine dezente Pause von 20 Jahren dazwischen und kann die Techniken nicht mehr so, wie ich sie können möchte. Und bin deswegen ganz froh, wieder im orangenen Gürtel und nicht höher qualifiziert anzufangen.
Alles klar, ja. Danke für deine Geschichten. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein ins Thema. Und zwar, wie hängen eigentlich Bewegung und psychische Erkrankung zusammen? Ja, ich habe da eine kleine Geschichte wieder ausgepackt. Und zwar vor 100 Jahren war Bettruhe eine typische Behandlungsmethode in psychiatrischen Kliniken. 6 Wochen einfach im Bett, das war oft Alltag, nichts Ungewöhnliches. Und ein amerikanischer Arzt schrieb damals, die einzige erlaubte Handlung ist Zähneputzen. In manchen Fällen habe ich den Patienten nicht einmal erlaubt, sich ohne Hilfe umzudrehen. Und das habe ich deshalb getan, weil ich manchmal denke, dass jede Bewegung unerwünscht ist. Was hältst du heute davon?
Ja, natürlich gar nichts mehr. Diese Zeiten sind, Gott sei Dank, muss man ja sagen, lange, lange vorbei. Man weiß heute, dass Bewegung und Psyche eng zusammenhängt. Da gibt es ja ganz viele Beispiele dafür. Es gibt inzwischen ganze Kliniken, die diesen Bereich befassen, die Psychosomatik, wie bei uns auch in Westerstede, wo eben Soma, der Körper, die Psyche, selbsterklärend miteinander zusammen, ja, fest zusammen verknüpft sind und gar nicht voneinander zu trennen sind. Da gibt es super viele Beispiele aus dem Alltag, aus ganz klassischen Redewendungen. Wir kennen das, Liebe geht durch den Magen, ich bin wütend, da kommt mir die Galle hoch. Also Psyche und Soma, das ist nicht voneinander zu trennen und das ist ein großer Teil meiner Arbeit hier in der Abteilung, dass wir eben versuchen müssen, Patienten, die gerade depressiv erkrankt sind, alle Studien zeigen, dass eine depressive Erkrankung geht immer damit einher, dass die Aktivität eigentlich herabgesetzt ist, überhaupt keine Bewegung mehr stattfindet, im schlechtesten Fall. Und genau darum geht es bei uns und meinem Team in der Arbeit, das wieder zu verändern.
Du sagst, am besten müsste ich mich eigentlich schon für den Triathlon anmelden, wenn ich merke, dass ich gerade eine depressive Symptomatik entwickle?
Ja, das ist jetzt sehr, sehr viel und eigentlich auch nicht so richtig im Sinne des Erfinders. Das Ziel ist viel zu hoch gesteckt. Es geht darum, erstmal langsam in die Bewegung reinzukommen. Die neuesten Studien haben gezeigt, das ist schon relativ intensiv, dass man 150 Minuten pro Woche Aktivität zeigen sollte. Minimum aber 75 Minuten, dann allerdings einer höheren Intensität. Den Triathlon sollte man sich nicht direkt antun, sondern eher kleinere Ziele setzen. Erstmal regelmäßig spazieren gehen, dann vielleicht irgendwann zum Nordic Walking überwechseln und dann irgendwann zum Joggen. Und auch dort nicht direkt mit 10, 12 Kilometern anfangen. Vielleicht mal 3 Kilometer, wenn man das dann gut laufen kann, dann auf 5 hoch, dann auf 10 und so weiter und so fort. Dann kann man irgendwann mal über einen Marathon oder einen Triathlon nachdenken.
Das heißt, langsam beginnen und sich langsam steigern.
Ja, und vor allen Dingen auch erreichbare Ziele setzen. Das ist eigentlich das alles Entscheidende, sonst frustriert es einfach nur. Da kann überhaupt keine Motivation durch entstehen.
Und gibt es da spezifische Bewegungsformen, die sich besonders positiv auf die Psyche auswirken?
Es gab da sehr, sehr viele Studien zu. Viele dieser Studien tatsächlich im niederfrequenten Herzbereich, das heißt in einem Bereich, in dem ich noch gut in der Lage bin, die Belastung zu kompensieren. Da ist tatsächlich Joggen, Nordic Walking und Spazierengehen eigentlich immer ein ganz großes Thema gewesen. Schon das zeigt eine deutliche Verbesserung der depressiven Symptomatiken. Sehr, sehr groß ist dieser Effekt im Krafttraining tatsächlich. Das ist dem klassischen Fitnesstraining. Erst sehr erstaunlich, ganz neu eigentlich durch sehr, sehr hohe Gewichte und relativ niedrige Wiederholungszahl, das heißt 8 Wiederholungen, hohe Gewichte, wodurch man wirklich eine maximale Auslastung der einzelnen Muskelzellen erreichen möchte. Finde ich persönlich sehr, sehr, sehr ambitioniert. Für jemanden, der in einem sehr akuten Stadium einer Depression ist, ist das eigentlich in diesem Ausmaß, wie gesagt, wir reden da von 75 Minuten Minimum pro Woche, sehr herausfordernd.
Das wäre vielleicht meine nächste Frage. Wie können Patientinnen sich eigentlich motivieren, sich regelmäßig zu bewegen, ohne dass es sich nach Zwang anfühlt? Gerade bei Depressionen ist die Antriebslosigkeit ja ein häufiges Symptom. Und mach mal Sport ist da vielleicht das Letzte, was man hören will.
Genau, das ist ja das sind die klassischen Dinge, die unsere Patienten immer in ihrem Alltag hören. Beweg dich doch einfach, mach doch einfach mal. Dieses schöne Wort einfach kriegen die ja dauernd um die Ohren, ganz fürchterlich. So einfach ist es nicht. Das ist was ganz Schwieriges und deswegen wirklich niederfrequent anfangen. Das ist das, was wir bei uns in den Therapien machen. Diese Patienten haben mindestens 1-2 Termine pro Woche über 30 Minuten Minimum, gerne auch mal länger, wo wir am Anfang eher uns wirklich rein auf das Körperliche beschränken. Nur wo tut was weh, wie können wir das überhaupt in den Griff bekommen, dass dann eine Bewegung überhaupt stattfindet. Man merkt dann in der Regel bei den Patienten ganz von alleine, dass sie schon anfangen und sagen, oh, ich bin heute mal spazieren gegangen. Diesen positiven Effekt heben wir natürlich hervor, dass wir dann auch das spiegeln, wie gut ihnen das getan hat, auch psychisch, vor allen Dingen, wie entscheidend das ist, dass man kann beim Gehen einfach viel besser nachdenken. Ein schönes Beispiel dafür ist eigentlich immer Stress. Unser Körper reagiert auf veränderte Umgebungen mit Stress in der Regel. Stress ist nicht immer negativ, das ist ganz wichtig. Das ist unser Überlebensinstinkt, der da einfach greift. Adrenalin und Cortisol werden vor allen Dingen sehr, sehr hochgesetzt in unserem Körper. Die Muskeln sind deutlich aktiver, die Herzfrequenz steigt, der Blutdruck steigt. Wir müssen uns aus unserer Geschichte vor irgendeiner Gefahr retten, müssen dem Löwen davonrennen. Und dieser Stress ist gar nicht negativ. Wenn dieser Stress allerdings chronisch wird, das heißt das Adrenalin und das Cortisol ist permanent zu hoch, dann muss es abgebaut werden. Da können wir genau das Gegenteil aus unserer Geschichte machen. Bewegen wir uns langsam, gehen wir nur spazierend, ist das auch ein Signal an unsere Psyche, okay, der Körper bewegt sich langsam, es scheint keine Gefahr zu bestehen. Das heißt, psychisch auf eine ganz einfache Erklärung und rein physiologisch genauso, das Adrenalin durch die Bewegung wird abgebaut, das Cortisol wird ebenso abgebaut. Wir können dann viel freier denken, unser Gehirn ist nicht mehr im Gefahrenmodus. Wir können Situationen deutlich besser analysieren. Du kennst bestimmt, viele psychotherapeutische Behandlungen finden inzwischen während deinem Spaziergang statt.
Walk and talk.
Genau.
Spannend. Das heißt, so machen wir unserem Gehirn klar, also wenn wir uns langsam bewegen, eigentlich flanieren, dass da eben kein Löwe bei der nächsten Ecke wartet.
Ganz genau. Ganz genau. Wir können uns da relativ leicht überlisten. Es bedeutet allerdings, dass wir diesen Spaziergang ausdehnen müssen. Es reicht nicht, da einfach nur für 5 bis 10 Minuten spazieren zu gehen. Man sagt eigentlich, dass dieser Abbau des Adrenalins mindestens eine Belastung, niederfrequente Belastung von 30 Minuten benötigt.
Also auch da ist ganz schön viel Engagement eigentlich gefragt. Also es ist nicht getan mit den paar Minuten am Tag.
Nein, absolut nicht. Aber auch das ist ein Klassiker, den wir bei uns in der Abteilung haben. Der Patient ist nicht in der Lage, aus dem Bett herauszukommen. Er hat, ich sage mal, starke Rückenschmerzen, aber dann vergessen wir im ersten Moment die Rückenschmerzen, gehen zu dem Patienten auf die Station und gehen wirklich 30 Minuten einfach mit dem Spazieren. Doppelten Effekt, ganz häufig bei der Depression spielen ja auch Angst eine große Rolle mit, einfach mal all das Gebäude zu verlassen, mal zu schauen, hey, wo gehe ich eigentlich hin, wie sieht denn die physikalische Abteilung aus, was passiert da mit mir, wird da an mir rumgebrochen oder gezerrt oder irgendwas, und dann kommt ganz schnell die Realisation, okay, mit dem kann ich mich einlassen, da kann ich gut mit zusammenarbeiten, der will nichts Böses von mir, der will nur was Gutes. Wir rennen nicht mit der Peitsche hinter unserem Patienten her und sagen, lauf. Diese Motivation versuchen wir eigentlich intrinsisch zu erreichen und das klappt auch in der Regel.
Und in der Versorgung spielen Psychotherapie und Antidepressiva ja bei Depressionsbehandlungen schon eine ziemlich große Rolle. Wie sieht das mit Sport und Bewegung aus? Wo stehen die da im Vergleich?
Leider nach wie vor zu niedrig angesiedelt, meiner Meinung nach. Es hat sich doch deutlich gezeigt, dass aus sehr, sehr vielen Studien, dass einfach bei einer regelmäßigen Aktivierung, insbesondere in Form von Kraftsport, man die Antidepressiva-Abgabe oder Gabe deutlich reduzieren kann. Frau Dr. Mathesin ist auch ein ganz großer Vertreter davon und sie sagt immer wieder, wenn die Patienten regelmäßig zu uns kommen, unsere Sportangebote machen, wir haben ein überstationäres Sportangebot, dort regelmäßig dran teilnehmen, dann können sie die Medikamente in der Regel mindestens um 10% reduzieren.
Also im Grunde ist die Bewegung genauso wichtig wie Psychotherapie und Psychopharmaka, kann man das so sagen?
Genauso wichtig würde ich nicht unbedingt sagen, aber sie spielt einen ganz, ganz großen Teil davon. Ich würde vielleicht, wenn du es eine Prozentzahl haben möchtest, so sagen 30%, würde ich das auf jeden Fall dem geben. 50% wäre zu viel. 50-50, nur über die Bewegung ist es nicht machbar. So ungefähr 30%.
Genau, und wir hatten da vorher schon so ein bisschen gesprochen, als wir uns hier noch eingerichtet haben mit dem Mikrofon und haben da auch so ein bisschen die Studienlage uns angesehen, gesehen, dass es eben eine Meta-Analyse gibt im British Journal for Sports Medicine, die über 1000 Studien zum Thema durchsucht hat und die kommt zum Fazit, Bewegung ist hochwirksam gegen Depressionen, Angst und auch andere psychische Belastungen und sollte eben, wie wir jetzt gerade auch festgestellt haben, eine zentrale Rolle einnehmen. Und körperliche Aktivität konnte wirklich durchschnittlich 43% der Symptome lindern bei Depressionen, ähnlich auch bei Angst und bei allgemeinen Stresssymptomen war es noch höher, also ein natürliches Antidepressivum, wenn man so möchte. Wir haben ja jetzt schon gehört, wie sportliche Betätigung psychische Symptome lindern kann. Gibt es denn noch weitere positive Effekte, wenn man sich viel bewegt?
Ja, die eigentlich ganz, ganz selbstverständlichen. Man stärkt das Selbstbewusstsein, man bekommt mehr Kraft, man ist besser beweglich. Das eigene Körpergefühl leidet doch sehr, wenn man unseren Körper nicht bewegt. Mein klassischer Spruch dazu ist eigentlich, das Ding heißt ja nicht ganz umsonst Bewegungsapparat. Man ist besser in der Lage, sich so einfache Dinge wie, ich kann mir besser die Schuhe zubinden. Wenn ich die Treppe hochlaufe, bin ich nicht mehr außer Atem. Ich kann einfach viel besser am Leben teilnehmen. Ich kann mit meinen Kindern spielen. Ich kann mit meinen Enkelkindern spielen. Ich kann mich besser von einem Bus zum nächsten laufen. Das eigene Wohlbefinden steigt natürlich auch massiv. Mit erhöhter Aktivität sinkt der Schmerzpegel. Und finde ich auch immer ganz wichtig, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Bock, sich mit anderen Leuten zu bewegen beim Ballsport. Oder wobei auch immer, es ist einfach was Schönes, an einer Gemeinschaft teilzunehmen, ein anderes Thema zu haben. Man kommt einfach raus, man sieht nicht nur die eigenen vier Wände und kann einfach diese negativen Gedankenspiralen gerade bei einer depressiven Symptomatik ganz wunderbar unterbrechen. Bei einer sportlichen Aktivierung ist eine negative Gedankenspirale kaum noch möglich. Der Körper ist so damit beschäftigt, die von jetzt geforderte Leistung irgendwie zu erbringen, dass so negative Gedankenspiralen unterbrochen sind, und zwar eigentlich von jetzt auf gleich. Das Wichtige für mich ist dabei immer Ziele setzen. Ich brauche Ziele, wenn ich Sport mache, und diese Ziele können ganz niedrig gesteckt sein. Mit unserem Patienten ist es dann am Anfang, wir gehen einmal zusammen um die Station herum. Und dann später im Entlastungstermin heißt es dann, hey, ich habe heute 5000 Schritte geschafft. Einer meiner großen Tipps, den ich vielen Patienten gebe, ist, schaltet den Schrittzähler im Handy an, kauft euch eine ganz günstige Smartwatch, bitte nicht irgendwie das teuerste Modell, und lasst euch einfach mal tracken, wie viele Schritte macht ihr eigentlich.
Das heißt, Sport hat so viele Vorteile, ist eigentlich unglaublich, dass wir nicht mehr davon machen. Und du hast mir auch gerade so ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich hätte mir auch gedacht, ich sollte mich eigentlich wieder mehr bewegen. Was rätst du denn so den ZuhörerInnen, die zu Hause sitzen und jetzt vielleicht nicht gerade eine Abteilung für Bewegung und Physiotherapie um die Ecke haben, wo jemand wie du vielleicht dann nochmal motivierend hilft, den inneren Schweinehund zu bekriegen?
Also ich habe es eigentlich gesagt, das Entscheidende sind Ziele setzen, realistische Ziele, wirklich Nahziele. Bitte, bitte nicht sagen, das ist ja der Klassiker, an Silvester im Freudentaumel, das Jahr ist vorbei, das nächste Jahr beginnt, dieses Jahr laufe ich einen Marathon. Das ist kein Ziel, das ist so weit entfernt, sondern ein ganz nahes, selbstgestecktes Ziel. Und dann, das empfehle ich auch immer, am besten das Handy sofort nehmen und einen Timer draufsetzen. Ich gehe Montag und Mittwoch von mir aus um 18 Uhr zum Sport. Dieses Handy muss einen dann auch ein bisschen ärgern, dass es dann sagt, hey, hier in einer Stunde wolltest du Sport machen. Es muss nicht das große Joggen sein. Es können einfache Übungen zu Hause sein. Jeder kann YouTube aufmachen und einfach mal schauen. Es gibt tausende von Videos, die wirklich alle ganz gut sind, um mit dem Sport zu beginnen. Leichte Dehnung, leichte Übungen für zu Hause. Man braucht dafür keine Geräte. Man kann die Dinge tatsächlich auch tun, ohne die Haustür zu verlassen. Ich finde Sport immer insofern ganz, oder ich finde es da ganz wichtig, die Haustür zu verlassen und nach draußen zu gehen. Gerade wenn man sagt, ich will jetzt ein bisschen anfangen, mich besser zu bewegen, mehr Ausdauer zu kriegen. Anfangen, spazieren zu gehen, kurze Intervalle da drin zu haben, wo man ein bisschen schneller geht. Dann vielleicht irgendwann die Laufschuhe kaufen, dann mit einem Lauftraining beginnen. Jeder, der ein Handy hat, hat eigentlich dort automatisch eine Running-App drauf, eine Health-App in irgendeiner Art und Weise. Die hilft ungemein, die führt einen sehr gut da rein, wie man das Ganze schaffen kann.
Und wenn man dann ins Laufen gekommen ist, kann man ja eigentlich auch gleich beim Sommerlauf der Kai-Jaspers-Klinik mitmachen, oder?
Ja, unbedingt. Der Lauf findet ja jedes Jahr am ersten Mittwoch im Juni statt. Ein tolles Event. Man läuft mit ganz vielen Gleichgesinnten. Es geht nicht um die ganz große Zeit. Es geht um das Mitmachen, das gemeinsame Laufen, das gemeinsame Stöhnen und sich gleichzeitig auch über die Erfolge zu unterhalten, die man schon erreicht hat. Die Zeiten werden gemessen, aber wir sind da nicht sehr genau. Das wollen wir auch gar nicht sein. Es gibt Gummibänder pro gelaufene Runde. Es geht nicht um den Wettkampfgedanken, sondern es geht um den Spaß an der gemeinsamen Aktivität. Danach kann man sich dann auch schön bei uns von der physikalischen Abteilung die Waden wieder lockern lassen. Wir haben unsere Wadenlockerungsstation auch eigentlich in jedem Jahr aufgebaut. Und auch da können wir dann gerne nochmal drüber schnacken, wie man irgendwie im weiteren Verlauf neue Ziele sich stecken sollte und die auch erreichen kann.
Sehr gut. Walter, vielen Dank für dieses knackige und spannende Gespräch. Ich wünsche dir viel Glück auf dem Weg zum weiteren Gürtel im Karate. Und
danke.
Ja. Genau, ich glaube, ich drehe jetzt erstmal eine Runde. Vielleicht jogge ich sogar.
Sehr löblich, ja, das tu mal. Wenn du möchtest, können wir gerne nochmal drüber schnacken, in welchem Ausmaß du das machen solltest. Aber ansonsten, mach die Tür auf, lauf los.
Gut, danke dir.
Ich danke.
Tschüss.
Ciao.